Vielen Dank an alle Mitwirkenden, Musizierenden. Das ist großartig, euch zu sehen, euch zu hören und zu spüren, dass ihr überzeugt seid von dem, was ihr singt. Das tut sehr gut. Und so vielfältig mit Blasinstrumenten und hier verschiedene und eine Band noch und eine Kinderband. Ich fand den Schreibfehler so nett. Habt ihr den schon gemerkt? Pommes mit Ketchup. Das ist so undenkbar. Jesus ohne mich. Pommes ohne Ketchup haben sie ja gesungen. Wir gehören zusammen, ganz egal, wo wir sind. So soll das sein. Und als wir, Helene und ich, den Menschen in unserem Umfeld gesagt haben, du, wir ziehen weg, das kann doch gar nicht sein. Ihr gehört doch so fest hier zu Backnang dazu. Manche waren richtig erschüttert. Unser Briefträger, der ist am Tag des Umzugs gekommen, sah den LKW, sagte, was ist denn hier los? Er sagt, wir ziehen weg. Was? Ohne ein Wort, umgedreht, weggegangen. 5 Minuten kam er später wieder. Er wohnt in der Nachbarschaft mit einer Flasche Wein. Hier weiß man jetzt auch nicht, was das heißt, ob Menschen sich so freuen, wenn wir wegziehen. Andere, denen wir gesagt haben, wir ziehen weg, die haben gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie lange seid ihr jetzt hier? Fast 20 Jahre. Das könnte ich mir nicht vorstellen nach so einer langen Zeit. Die ganzen Beziehungen, die gewachsen sind. Und wieder andere, das finde ich bemerkenswert, haben gesagt, boah, nochmal neu anfangen. Nochmal alle Beziehungen von vorne starten. Nochmal alles auf Null setzen. Das wäre es in meinem Leben. Aber dazu habe ich nicht den Mut. Oder ich kann nicht raus aus meinem System. Mal neu anfangen. Wäre ja auch für mich eine Chance, nochmal ganz neu in eine Gemeinde kommen. Ich könnte ja hier nochmal was ganz anderes predigen als bis jetzt. Aber hier, ich sehe 7 Geschwister schon lachen. Aus Backnang ist eine Delegation gekommen. Ich kann nichts anderes sagen. Heute wenigstens noch nicht. Aber euch kann ich sagen, ich werde euch heute wahrscheinlich nichts Neues sagen, euch 7. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es freut mich sehr, dass ihr uns begleitet auf diesem Weg. Ich habe einen Text ausgewählt aus dem Matthäusevangelium und dieser korrespondiert mit einem weiteren Vers, zu dem ich später komme. Ich lese aus Matthäus 16, die Verse ab 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen sei? Die Jünger aber antworteten, einige Johannes der Täufer, andere Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Jesus spricht zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Aber auch ich sage dir, dass du Petrus bist und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Mächte der Finsternis werden sie nicht überwältigen. Dass die finsteren Mächte die Gemeinde Jesu nicht überwältigen werden, das ist eine extra Predigt, dazu sage ich heute nichts. Aber dieser Text schließt so grandios ab. Aber vorher, was sagen die Leute, fragt Jesus. Was sagen sie auf dem Markt, was sagen sie an den Stammtischen, was sagen sie am Aldi, an der Kasse? Das Erste, was mich beeindruckt an diesem Text ist, die Jünger Jesu wissen eine Antwort darauf. Sie wissen, was die Menschen auf dem Markt sagen, weil sie auf den Markt gehen. Sie wissen, was sie an den Stammtischen sagen, weil sie am Stammtisch sitzen. Die wissen das. Sie scheinen nicht weltfremd geworden zu sein. Sie scheinen die Bodenhaftung nicht verloren zu haben. Und das ist schon mal was ich lernen möchte. Die Bodenhaftung nicht verlieren. Nein, Jünger Jesu sind kein elitärer Zirkel der Seligen, sie sind Teil der Gesellschaft. Sie gestalten Gesellschaft mit. Sie sind auch mal gesellschaftskritisch. Sie setzen Impulse der Liebe, Impulse der Versöhnung, Impulse des Friedens. Und sie sitzen an den Stammtischen. Und wenn es gut geht, sitzen sie auch im Stadtrat dabei. Die Jünger Jesu wissen eine Antwort, was die Leute so reden über ihn. Was denken sie denn, wer ich bin? Und was, für wen halten sie ihn? Drei Antworten geben sie ihnen: Johannes den Täufer oder Elia oder einen der Propheten. Drei Personen werden hier genannt, die schon gar nicht mehr leben. Aber aus unterschiedlichen Gründen erinnern sich die Menschen an deren Leben, an deren Predigt wahrscheinlich und Wirken, an deren Persönlichkeit. Und die Menschen hören, wenn sie Jesus zuhören, in seinen Predigten auch den Aufruf zur Umkehr, wie bei Johannes. Und sie spüren den Mut, auch mal was Kritisches zu sagen gegen religiöse Missstände, auch politische Missstände. Diesen Mut spüren sie bei ihm, wie bei Johannes, der den Mut hatte, Kopf und Kragen zu riskieren und beides verloren hat. Und die Menschen sehen in dem Wirken von Jesus die wunderbaren Handlungen, Zeichen der Macht Gottes, Heilungen, Wundertaten, wie bei Elia berichtet wurde. Und die Menschen erleben in den Diskussionen mit Jesus das prophetische Wort für die Gegenwart und für die Zukunft, die Deutung der Gegenwart und die erhellenden Worte für das Morgen. Treffende Worte, die wachrütteln, die herausfordern, die mahnen, die Mut machen, Hoffnung wecken und Zukunft geben. Die Vergleiche mit diesen drei Personen, Johannes, der Täufer, Elia und einer der Propheten, wie zum Beispiel Jeremia, das sind unheimlich große Würdigungen für Jesus. Große Anerkennung, atemberaubende Ehrungen. Aber darum scheint es Jesus gar nicht zu gehen. Er fragt die Leute nicht, was sie über ihn denken, weil er eine große Identitätskrise erlebt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer ich bin. Meine Güte, was mache ich hier auf der Erde? Das weiß er sehr wohl. Er fragt, weil er etwas anderes transportieren möchte und weil er eine Botschaft hat für die Menschen, die ihm jetzt gerade zuhören. Denn er fragt weiter: Was sagt ihr denn, wer ich bin? Für wen haltet ihr mich denn? Und hier fragt er ganz direkt. Anfangs fragt er, für wen halten sie den Sohn des Menschen? Das wissen wir, das ist er selber. Und hier sagt er, und für wen halten die Menschen mich? Also da löst er das Geheimnis auch auf. Und vielleicht entstand damals eine betretende Stille. Für wen haltet ihr mich? Das ist so eine Frage wie: Was schätzt du, wie alt ich bin? Oder so. Das ist, da kannst du nur daneben liegen irgendwie. Sagst du zu viel, ist das schon... Sagst du zu wenig, ist das auch nichts, besonders bei den Jüngeren. Petrus könnte ganz diplomatisch antworten: Ja, Jesus, du hast da von jedem so ein bisschen was. Du bist, sagte Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ein fettes Lob für Jesus, und Jesus lobt Petrus dafür und sagt: Super, Petrus, ich sage es mit meinen Worten, das hast du dir nicht selber ausgedacht, das sind Gottes Worte aus deinem Mund. Und ich sage dir auch was: Du bist Petrus, der Sohn von Jona. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus Christus baut Gemeinde. Er tut das. Er tut das bis heute. Durch das Wirken des Heiligen Geistes kommt das Reich Gottes zu uns. Werden wir persönlich mit Gottes Liebe konfrontiert und wird sie erfahrbar? Durch das Wirken des Heiligen Geistes kommt Gott selber in seine Kirche. Aber ganz ehrlich, ich habe zwei Irritationen an diesem Text. Auf welchen Felsen? Auf Petrus? Petrus und Fels? Das klingt im Namen, aber mit Petrus verbinde ich noch ganz andere Sachen. Mein lieber Bruder. Auf welchen Felsen möchte Gott in Christus Gemeinde bauen? Wenn auf Petrus als Person, hätte ich jetzt als nächstes erwartet, und da stutzte ich im Text, dass Jesus sagt, und du bist Petrus und auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Das sagt er aber nicht. Er sagt auf diesen Felsen. Was ist dieser Fels? Und zweite Irritation in den Evangelien Markus und Lukas folgt direkt an diesem Text dann die Aufforderung an die Jünger Jesu, ja, ich bin Christus, aber sagt es niemandem. Sagt es niemandem weiter. Hä? Also, wenn wir weiterlesen, und das ergibt sich aus den anderen Evangelien auch, dann wird dort indirekt erklärt, ich muss erst, so sagt Christus, ich muss erst ans Kreuz gehen und ich muss erst sterben, auch für die Schuld der Welt, und dann auferstehen. Ohne die Auferstehungskraft Gottes ist das alles nur Wundertuerei. Da bin ich nur ein Weltverbesserer. Und letztlich habt ihr keine Botschaft. Ohne die Auferstehungskraft habt ihr keine Botschaft. Da gebt ihr euch alle ein bisschen mehr Mühe und ich auch und das war's. Nein, diese Botschaft sagt nicht weiter. Wartet noch. Also es muss also noch eine Initialzündung geben, die diese Irritation auflöst. Einen Startschuss für die Jünger. Jetzt geht's los, jetzt fangt an. Im Moment sagt noch nichts. Ich bin fündig geworden. Ich finde in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 diese Initialzündung. Die greife ich jetzt ganz heraus. An anderer Stelle werde ich das vielleicht ausführlicher behandeln. Aber dort ist es auf den Punkt gebracht, dass der Auferstandene, es muss ja nach der Auferstehung sein, sagt, jetzt geht's los. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft empfangen des Heiligen Geistes, die auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann beschreibt er noch, in welchem Zusammenhang und wo überall. Ihr werdet meine Zeugen sein. Vor ein paar Wochen war ich, ich war vorgeladen. Das ist ein kleiner Unterschied. Vorgeladen beim Amtsgericht, und ich musste eine Zeugenaussage machen über das, was vorletztes Jahr im September passiert ist. In einer Situation, wo ich anwesend war. Die Erklärungen des Richters, schon das Vorladungsschreiben allerdings auch, haben mir deutlich gemacht, hier geht es nicht darum, dass ich irgendeine Deutung anbringe. Die hätte ich gerne gesagt, aber das war nicht angemessen. Ich sollte sagen, was ich gesehen und erlebt habe, nicht mehr und nicht weniger. Keine Deutung. Keine gesamtpolitischen Erklärungen zur Flüchtlingssituation, hätte ich auch gerne gemacht. Keine Vermutungen, warum das alles so gekommen ist. Er hat mich gefragt, was haben Sie gesehen? Das erzählen Sie und nicht mehr. Zeuge sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich gucke hier in eine ganz große Sammlung von Zeugen. Zwei Überraschungen möchte ich als Ende hier markieren in dem Text. Ihr alle werdet meine Zeugen sein. Nicht nur Petrus. Hätte nicht gesagt, schaut mal auf ihn, macht es genauso wie er, guckt euch das ab oder geht hinter ihm her. Er sorgt für alles und ihr räumt ein bisschen auf hinter ihm. Ihr alle werdet meine Zeugen sein, das sage ich euch jetzt. Ihr alle werdet meine Zeugen sein. Alle. Also was ist der Fels, den Christus meint? Wenn Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist das der Fels. Christus sagt, auf dieses Bekenntnis, Petrus, nicht auf dich als Person, auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen, dass Menschen bekennen, dass Jesus der Christus ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen und ihr alle werdet meine Zeugen sein. Zeugen des lebendigen Gottes. Es gibt keine Tricks, es gibt keine Strategien, es gibt keine Profis. Ihr alle seid Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und daran möchte ich mich persönlich immer wieder erinnern. Zeit meines Lebens und auch besonders hier in Ingolstadt. Besonders, wenn ich gefragt werde, hey, warum glaubst denn du? Weil du bist Pastor? Interessant, warum gehst denn du zur Kirche? Dann möchte ich mich nicht damit begnügen, über die Kirchengeschichte der Täufer und der Mennoniten zu referieren. Ich liebe Kirchengeschichte, fragt mich nicht dazu. Ihr braucht viel Zeit. Ich möchte mich nicht damit begnügen, über die Geschichte meiner Kirche zu referieren. Ich möchte mich nicht damit begnügen, meine theologischen Werte oder die Werte unserer mennonitischen Freikirche hervorzuheben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das sind gute Werte. Ich möchte mich nicht damit begnügen, von dem Eis zu schwärmen, was man hier kaufen kann zum Beispiel. Ich esse fast jeden Tag ein Eis von dem. Ich möchte Zeuge sein von Jesus Christus und von dem erzählen, was er in meinem Leben getan hat, dass er mich erwischt hat in einer Sinnkrise meines Lebens, dass seine Vergebung mich befreit hat, grundsätzlich vor vielen Jahren, und dass die Kraft des Heiligen Geistes mich beauftragt hat und mir einen tiefen Sinn in meinem Leben gibt und mir Hoffnung stiftet, für mich ganz persönlich. Davon möchte ich erzählen, Zeuge sein. Und eine zweite Überraschung, also die erste Überraschung, wir alle sind Zeugen, nicht nur Petrus, und der Fels ist das Bekenntnis. Die zweite Überraschung, Christus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und ihr werdet meine Zeugen sein. Komisch. Ich glaube, wir Kirchen, wir drehen das oft um. Wir planen, wir machen Strategien und Angebote, wir wollen Kirche bauen. Ich setze vielleicht einen Gegenpol zu mancher Formulierung, die wir heute schon gehört haben. Aber das ergänzt es nur. Wir sollen das auch tun. Wir wollen, dass die Kirche wächst. Wir wollen etwas darstellen, wollen sichtbar wachsen. Wir lieben Gemeindebaukonzepte, entwerfen Strategien. Wir beten darum, dass Gott uns helfen soll für unsere Kirche. Hä? Und dann bitten wir, dass er sich bezeugt in dem Ganzen. So machen wir das. Oder? Nein. Christus sagt, ich will meine Kirche bauen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Dreht's doch nicht um. Bezeugt mich und lasst mich bauen. Ich möchte diese kritischen Fragen an mich und vielleicht auch besonders an uns Freikirchen zulassen. Und ich möchte ganz persönlich in meinem Leben, meinem Alltag, meiner Nachbarschaft, meinem Dasein Zeuge von Jesus Christus sein. Zusammen mit allen Glaubensgeschwistern in allen anderen Kirchen. Ich möchte mich von Herzen darüber freuen, wenn zum Beispiel St. Markus oder St. Anton, die heute Gemeindefest haben, gute Erlebnisse machen, wenn die Kirche wächst. Es geht um das Reich Gottes, es geht doch nicht um meine Gemeinde. Weil Christus derjenige ist, der Gemeinde baut und wir alle seine Zeugen sind. Gott sei Lob und Dank, dass er uns das zurechtrückt. Amen. Jetzt singen wir was.